Offenbarung 3. Vers 14 bis 21. 14 bis 22. Offenbarung 3, 14 bis 22. Und dem Vorsteher der Gemeinde in Laodicea schreibe: Das sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weiß nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und los. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hören wird und die Türe auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Die Missstände in unserer Volkskirche, die sind so offenkundig, dass es der Dümmste merkt, dass die Kirche, so wie sie organisiert ist und wie sie sich darstellt, nicht nach dem Willen Jesu sein kann. Das ist eine klare Sache. Viele von Ihnen kommen auch aus irgendwelchen Ecken Stuttgarts und sagen, ich habe gesucht oder da gibt es nicht mal einen Bibelkreis oder bei uns, da wird das Wort Gottes umgedeutet. Aber jetzt gibt es eine Gefahr in dieser Lage der Kirche, dass man sich ein Bild zurechtmacht von einer idealen Gemeinde. Und besonders einfach ist das, wenn man an die Urchristenheit denkt und sagt, da war doch alles ganz arg schön. Ach, das ist jeden Tag so, dass einem Leute hier begegnen, der Gemeinde sagen, ich suche, wie eine Brautschar. Ich suche nach der idealen Gemeinde, wo ich mich anschließen will. Und dann sage ich immer bloß ein wenig spöttisch, suchen Sie mal schön, hier finden Sie bestimmt nichts Vernünftiges. Also, denn das, was die Leute suchen, ist was ganz Vollkommenes. Und jetzt gucken Sie mal im Neuen Testament, gab es eine ideale Gemeinde? Es waren alles Gemeinden mit Fehlern und Mängeln. Und wenn wir meinen, wir hätten keine Mängel und keine Fehler, dann ist das Allerschlimmste. Eine Gemeinde, die sich einbildet, sie sei intakt. Sicher, wir können gewisse Weichen besser stellen und da wollen wir uns auch immer bemühen. Es ist gut, wenn wir offen Fehler sehen, Fehler ansprechen und Fehler bekämpfen. Ob das die Beschreibung der Apostelgeschichte ist, erstaunlich viele Mängel, die Spannungen, die es dort gab, die Missstände, die Versäumnisse im diakonischen Bereich, die Spannungen, die Lüge, die dort Raum hatte. Eine ganze Fülle, die man beobachten kann. Es gab auch dann später gewisse Spannungen in der Leitung zwischen den Aposteln und so fort. Man kann das alles sehen. Auch der Paulus war immer nicht richtig aufgenommen in die Jerusalemer Gemeinde. Dass wir das wissen und sehen. Und wir bringen ja an jede Gemeinde auch uns selber mit. Und deshalb ist gut, wenn wir sagen, dort will ich mich anschließen. Also neulich auch in der Predigt mal. Wo Jesus redet, trotz aller Mängel, wo der treue, wahrhaftige Zeuge seine Stimme laut werden kann. Wo nicht Menschenmeinung in der Mitte steht, sondern Gottes Wort. Und dann ist gar nicht so schlimm, da mag es immer viele Missstände geben. Wir selber brauchen ja täglich der Korrektur. Aber da wollen wir hinhören. Auch bei den Sendschreiben fällt das auf, wie bis auf eine ja alle sehr getadelt werden. Und die eine, das war eine relativ kleine und auch bekämpfte Gemeinde im Kampf. Gerade da ist wichtig, das Wort Jesu, das ist das Entscheidende, was eine Gemeinde ausmacht. Wo wir das Wort hören, wird auch allen Kirchengemeinderäten, die irgendwo in einer anderen Gemeinde wirken wollen, oder jungen Vikaren, also immer nur den Rat geben, fangt an, mit Gemeindegliedern Bibel zu lesen. Wo das Wort Gottes offen hört und das Wort Gottes befolgt, wird neues Leben geschehen. Es ist wirklich das einzige Mittel zur Belebung. Und so bleibt, ob Freikirche oder Landeskirche, die ganzen Strukturfragen, die kann man drehen, wie man will. Von Wort Gottes aus, wo Jesus in der Mitte steht, gibt's geistliches Leben. Es war so gewaltig für mich, wie jetzt die jungen 41 Burschen von Spanien zurückgekommen sind, 28 Stunden Busfahrt. Und wenn sie die sehen, denen will man nachts nicht allein begegnen, da hat man Angst auf der Straße, wenn man diese Kleiderschränke sieht. Diese Burschen ohne einen Hauptamtlichen. Und die sagen, haben wir aber den ganzen Morgen Bibelarbeit gemacht und es war toll, obwohl da ganz ungläubige Leute dabei waren, dass das Jesus kann. Dass er Leute befähigt, die nicht mal dafür ausgebildet sind. Und dass sie das Wort austeilen können. Dass das Geheimnis der Gemeinde, wie man sich auch organisiert. Und wir sollten die ganzen Fragen der Organisation, der Taufe, der Abendmahlsfeier, der Hauptamtlichen, der ganzen Bekenntnisse gar nicht so hoch hängen, wo Jesus, der Gottessohn, mit seinem Wort, das nicht umgedeutet wird, in der Mitte steht. Da gibt es ganz verschiedene Formen der Struktur, der Bekenntnisform. Das ist Gemeinde und dort wollen wir sein. Und dort baut Jesus seine Gemeinde. Wieder den Teufel, wieder alle Verführung, wieder alle Missstände. Dort wird auch das Leben sein, weil das Wort Gottes lebendig und kräftig ist und durchdringt und etwas schafft. Wollen wir das mal ansehen, was das für eine Gemeinde war in Laodicea. Das war die Hauptstadt von Phrygien in Kleinasien. Die Gemeinde ist zweimal erwähnt. Kolosser 2, Vers 1, wenn Sie es aufschlagen können. Da sagt Paulus, ich will euch nämlich wissen lassen, welchen Kampf ich um euch führe und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Vermutlich war also Paulus nicht in Laodicea. Das ist eine Kombination, es hängt gar nicht viel dran. Er sagt, dass er einen großen Kampf um diese Gemeinde führt. Auch das mag uns trösten, dass es immer wieder ein Ringen ist, dass eine Gemeinde auf dem richtigen Kurs bleibt. Das ist ja das Schlimmste heute in unseren Gemeinden. Dass man gar nicht mehr sagen darf, dass man falsche Gemeinde ist. Wenn man es gar nicht mehr hören will. Dabei muss das die Kernfrage sein in jedem Kirchengemeinderat, in jedem Mitarbeiterrat. Sind wir richtig auf der Linie Jesu? Es muss dauernd eine Unruhe sein. Paulus hat einen Kampf um die Gemeinde von Laodicea, das ist Kapitel 2, Vers 1, dann Kapitel 4 im Kolosserbrief, Vers 16, 13 und 16. Ich bezeuge ihm, dass er viel Mühe hat um euch, das ist der Epaphras, der die Gemeinde offenbar gegründet hat, und um die in Laodicea und in Hierapolis. Und dann 16 noch grüßt die Brüder in Laodicea und die Nympha und die Gemeinde in ihrem Hause. Es war 17 Kilometer von Kolosse entfernt, es lag also relativ nah beieinander. Genügt. Eine normale Gemeinde, offenbar auch eine Gemeinde, die nach außen hin sehr wirksam aussah, sehr tätig, sehr lebendig. Eine Gemeinde, wo man denkt, das ist alles in Ordnung, aber Jesus guckt hinter die Kulissen. Jesus sieht die Wirklichkeit, die nach außen hin verborgen ist, und uns geht es gar nicht darum, um das äußere Erscheinungsbild. Das ist gar nicht wichtig. Welches Image wir haben, wie wir nach außen wirken, ganz unwichtig. Ganz unwichtig, was die Leute über uns sagen. Sehr interessant, in unserer Zeit hat man so viel gemacht, was man nie hätte denken können. Wenn ich in unserem Gemeindehaus immer ins Clubzimmer komme, da fühle ich mich an meine Kindheit erinnert. Das war unser Traum, wie wir Jugendarbeit drüben am Feuersee in der Johannesgemeinde gemacht haben. Wenn einmal im Gemeindehaus ein Clubzimmer gebaut ist, dann können wir Jugendarbeit machen. Das ist in alle Gemeindehäuser, war der damaligen Zeit der 50er Jahre, das Clubzimmer war das Idol der modernen Jugendarbeit. Heute stehen die Clubzimmer leer und da clubt gar niemand mehr drin. Das sind so Bilder, an die man sich hängt. Man hat tolle Räume und gerade wenn man so einen Gemeindebrief zusammenstellt, im Grunde ist es ganz unwichtig, was da drin steht. Ich kenne Gemeinden, die machen super Gemeindebriefe. jeden Monat von Grafikern gestaltet mit tollen Veranstaltungen und trotzdem gibt es kein geistliches Leben. Es ist eben sicher, das ist wichtig, wir wollen die Dinge sehr ernst nehmen und sehr lieb auch und mühsam benutzen, aber das Entscheidende ist doch, ob Jesus etwas wirken kann in der Gemeinde. In Laodicea, das sehen wir gleich aus dem Vers 14, geht es um eine ganz schlimme Religionsvermischung. Damals sind in Kleinasien große geistige Umwälzungen geschehen. So wie jetzt auch am Ende unseres Jahrhunderts, vielleicht haben Sie das beobachtet in Ihrem Freundeskreis, wenn Sie Leuten zuhören, da haben Sie vielleicht Bekannte, die waren vor 10 Jahren, waren die noch in einer Gemeinde aktive Bibelleser und heute hängen sie plötzlich der Esoterik an. Unheimlich. Der Anthroposophie oder da vertreten sie plötzlich die Seelenwanderung. Und das geht ja hinein bis in die gläubigen Familien. In unserer Zeit ist eine große geistige Auseinandersetzung, dass Menschen sich lösen vom Wort der Bibel, der göttlichen Offenbarung und in diesen Freiraum kommen ganz andere Mächte. Damals war es vor allem immer noch der griechische Geist des Hellenismus, das griechische Denken der Philosophie, die sich gemischt hat mit einem ganz merkwürdigen Mischmasch aus orientalischen Religionen. Da waren ganz verrückte Vorstellungen der Mächte, der okkulten Mächte, des Ausgeliefertseins, der Vorstellungen der Seelenwanderung, die da durch die Äonen läuft. Es ist gar nicht wichtig, das im Einzelnen darzustellen, sondern Paulus setzt gegen all diese Irrlehren ja jetzt nicht lange Darlegungen. Das ist dann besonders schön im Kolosserbrief, der genauso in die Gemeinde von Laodicea ging. Das haben wir ja gerade gesehen. Er setzt diesen Leuten was gegenüber, die Gestalt Jesu. Und er macht Jesus so groß und sagt, Jesus ist größer als alles, was es in der Welt gibt. Die Planeten und die Gestirne und die Schöpfungskräfte und die Natur. Und wenn es dort Götter und Gottheiten gibt, dann ist Jesus noch viel größer. Er ist der Anfang von allem, was es in dieser Welt gibt. Das ist ja im Kolosserbrief dann so gewaltig beschrieben. Er ist der Erstgeborene von allen Kreaturen. Und indem er Jesus so überragend herausstellt, das ist gar keine neue Lehre, Theologen sagen dann, ach, ist der Brief überhaupt von Paulus? Beim Kolosserbrief hat er das so betont. Als hat er betont, weil die Lage dort anders war. Natürlich predigt der Paulus auf die Situation der Leute hin. Und dann stellt er das heraus, was die Leute hören müssen. Paulus hat ganz anders gesprochen, wenn er mit Juden Christen gesprochen hat. Oder mit Juden. Aber hier in Kolosse war dieser griechische Geist so stark und dieser Gedanke, dass Gott irgendwie dort im Universum gefunden wird, sagt er, ach was, Jesus ist doch größt. Und wenn du mit Jesus verbunden bist, dann stehst du über all den Mächten. Und das ist am Anfang, im ersten Kapitel des Kolosserbriefs, wunderbar beschrieben. Das brauchen wir jetzt gar nicht zur Hand nehmen. Für sie ist doch bloß wichtig, dass der Mittelpunkt und der Schlüsselpunkt ihres Glaubens gegen alle Formen der modernen Religion und Religionsvermischung immer Jesus ist. Und wo sie mit ihm in Verbindung sind, haben sie ihre Glaubenssicherheit. Und dann, er ist der treue, wahrhaftige Zeuge. Wo sie sein Wort haben, haben sie die Wahrheit. Ist ja immer wieder für die Gemeinde eine Unruhe. Bin ich noch richtig auf der Spur? Ja. Wo sie das Wort Jesu hören und Jesus nachfolgen, wo er der Herr ihres Lebens ist, sind sie in der Mitte der Wahrheit und können ihren Weg fröhlich gehen. Ganz einfach, wie das Paulus dort vorne hinstellt, auch in diesem Brief. Und jetzt kommt er gleich mit der Kritik im Vers 15. Die Gemeinde von Laodicea war ungeheuer stolz auf alles, was sie an Werken gemacht hat. Wir evangelische Christen sind nicht gegen Werke. Wir wollen ja auch etwas für Gott wirken, Taten tun. Diakonisch, sozial, wir wollen einladen, missionarisch tätig sein. Und sie waren ganz mächtig stolz, was sie in dieser Gemeinde getan haben. Und Jesus prüft diese Werke und sagt, sie sind gut temperiert. So mittelmäßig. Durchgewärmt mit christlichem Gut, würden wir sagen, ist doch schon gut. Ich bin immer ein Christ, der nicht ganz gottlos ist, ich bin zwar auch nicht fanatisch, aber ich bin so mittelmäßig. Das leuchtet uns doch ein. Und der erhöhte Herr Jesus sagt nein. Entweder leidenschaftlich brennen für ihn oder lieber ein radikaler Atheist. Dass man überhaupt das so formulieren kann und so in der Bibel drin steht, das kann man kaum schlucken. Lieber einer, der ein Feind des Wortes Gottes ist, lieber ein Spötter, ein Verächter. Jesus sagt, der ist mir lieber als dieses wohltemperierte Christentum von der Gemeinde von Laodicea. Das Laue ist ja angenehm. Das stößt nirgendwo an. Das passt sich an die Umwelt, an den Unglauben und an den Glauben und überall. Das ist eigentlich überall angenehm, für alle Seiten tolerierbar. Wahrscheinlich haben sie sich ja auch bemüht. Das ist ja immer auch eine Frage. Wir wollen ja auch weise sein den Menschen gegenüber und geschickt. Und wir wollen ja nicht irgendwie sie reizen mit unserer Art, mit unseren Worten. Und jetzt ist wichtig, Jesus möchte uns brennend haben, eindeutig für ihn. Eine klare Entschiedenheit für ihn. Also wenn Sie an dem Satz weitermachen, das kann man überhaupt nicht verstehen, wie das hier formuliert ist. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Wir erregen uns ja in diesen Tagen gerne über die Ungläubigen und über die Gottlosigkeit. Das ist auch wirklich schlimm, wenn man da irgend so eine Frau Schlotthoff da sieht, so radikale kirchliche Feministin oder was an Gottlosen, Schändlichem aus Bad Boll publiziert wird. Man will es ja überhaupt nicht in den Mund nehmen. Was an Gottlosigkeiten auch im Raum der Kirche publiziert wird, was heute in den Gemeindeblättern steht. Es ist ja wirklich schändlich und es ist eine Lästerung der Ehre Gottes, was heute selbst von uns tagtäglich konsumiert wird. Aber Jesus sagt, das ist nicht das Schlimmste. Sondern das Schlimmste ist, dass ihr nicht brennt. Wenn ihr brennt an eurem Platz für Jesus, dann gibt das ein Licht und nur das ist wichtig, dass ich an meinem Platz, da wo mich der Herr hingestellt hat, in der Gemeinschaft, für ihn brenne, dass meine Werke nicht lau sind, nicht mittelmäßig, sondern ganz für Jesus ausgerichtet. Kennen Sie das Buch von Dietrich Bonhoeffer über die Nachfolge? Ist ein wunderbares Buch, wenn man das zur Hand nimmt, wo er das so eindeutig sagt, dass Jesus den ganzen Gehorsam will und die ganze Hingabe. Und es genügt nicht bloß, dass man der Spur nachlebt. Das Schlimme in diesen Tagen ist ja, dass heute die gläubigen Christen auch von der Zeit angekränkelt sind und sagen, ja, kann man in diesen Zeiten noch ganz nach dem Wort Gottes leben? Nur ganz, anders nicht. Und am Abend dieses Tages müssen wir uns wieder fragen lassen, sind die Werke von mir heute Abend für Jesus getan? Habe ich sie getan um meiner Ehre willen? Habe ich es getan, weil ich es eben pflichtgemäß getan habe, oder habe ich es aus Liebe zu ihm getan? Es ist auch so oft eine halbe Kraft, mit der wir dem Herrn dienen. Eine gewohnheitsmäßige Trödelei, mit dem wir ihm nachgehen. Und es ist so wichtig, dass ich ganz ihm diene. Dass hier in den Sendschreiben der Herr Jesus ganz bestimmt auch den Gemeinden Bildern gibt durch den Mund des Johannes, die sie verstehen, das ist sicher klar. Da war ja die Gemeinde von Hierapolis erwähnt. Da waren ja solche heißen Quellen, ich war noch nie dort, ich habe immer die Bilder gesehen. Und die sind über so Terrassen wasserfallartig heruntergegangen. Und da war eben das offenbar so, oben sind die ganz heiß rausgekommen und dann über diese Felstreppen hat das heiße Wasser sich abgekühlt. Und es muss für die Leute sehr verständlich gewesen sein. Sowohl das Bild von der ersten Liebe, die man verlässt, wie hier, dass man lau wird in seinem Leben, dass das nicht mehr in der ganzen Hingabe und in der Leidenschaft an Jesus gelebt wird. In diesen Tagen wird der Teufel sicher neue Worte erfinden, so wie das Wort Fundamentalist neu gebraucht wird, um die, die bei der Bibel bleiben, zu treffen und sie in die Nähe von dem Khomeini zu rücken, von Persien. Ich weiß nicht, was ich mit dem gemein haben sollte. Dass ich bei seinem Wort bleibe, das ist eine biblische Sache. Wo soll ich denn sonst bleiben? Und so wird es immer wieder Worte geben, die uns die eindeutige Form der Jesus-Nachfolge lächerlich machen. Das ist der einzige Weg, wo ich gehen kann, wo ich Verheißung habe, dass meine Werke für Jesus ausgerichtet sind.
Und jetzt lesen Sie mal wieder in den Geschichten. Ich habe es Ihnen erzählt, dass mir es im Urlaub wichtig war. Ich habe das Buch mitgenommen. Es gab mal 4 Bände von dem Alfred Ringwald in Tübingen. Vielleicht haben Sie auch nicht so alte Schmöker rumhängen. Der hat immer 2 Seiten von Lebensbildern gehabt. Eigentlich ganz toll, gar nicht viel über ein Lebensbild. Aber dann in wenigen Seiten alles, die wurden zum Schluss um ein Spottgeld noch verschleudert, diese Bände damals. Ich weiß, ich habe meine gekauft um ein paar Märker. Ein Viertel vom Originalpreis vielleicht. Aber Lebensbilder sind so wunderbar, wenn man da sieht, wie Jesus wirken kann, wo Menschen sich ihm ganz hingeben. In dem Augenblick wird plötzlich Raum frei. Und ich will jedem jungen Menschen sagen, aber genauso jedem alten Menschen, es gibt nie eine Zeit, wo ich sage, so jetzt habe ich nichts mehr zu tun. Jeder Zeitraum meines Lebens wird gefüllt von Jesus, wird wertvoll und wird bedeutsam. Wir haben es am Sonntag in der Predigt nochmal gesagt. Da gibt's nicht, ich bin alt und jetzt bin ich kraftlos oder so. Wenn Jesus uns bereit findet, dann kann er viel wirken. Und jede Gemeinde, ob die noch so erstarrt oder altmodisch ist oder so, macht gar nichts aus. Wenn Menschen sich hingeben, dann wirkt Jesus in dieser Form. Das ist auch immer eine Antwort, wenn Leute sagen, ja, warum bist du in der Landeskirche? Ich kenne keine Kirche, wo diese Probleme kleiner wären. Auch in den Freikirchen sind die Probleme mit Menschenleitung sehr groß, mit Menschenordnungen und so. Ich sehe auch die Probleme von meinem Leben. Ich sehe das gar nicht so, dass es bloß in der Organisation hängt. Sondern das Wichtige ist, dass das Wort Jesu wirkt und dass es sich Menschen öffnen und dass man an diesem Platz wirkt und sich dem Herrn zur Verfügung stellt und dann geschieht etwas. Und das freut mich so, wenn man das erlebt, wenn Mitarbeiterinnen im Kindergarten das tun oder in der Krankendiakoniestation. Überall sind Raum, wo ich bin. Und jetzt genauso Sie als Gemeindeglieder in Ihrer Familie. Geben Sie Jesus Raum und gucken Sie, dass Ihre Werke heiß sind, von Jesus durchdrungen und ihm geweiht sich ganz hingeben. Laue werden ausgespeit. Das gibt um uns her, dass kirchliches Leben abstirbt. Das ist dauernd durch die Geschichte der Kirche hindurch passiert. Immer in der Christenheit war das ein Wachsen und ein Sterben. Und nur eine Frage an mich muss das sein, eine Unruhe, stirbt es bei mir auch? Oder kann der Herr heute durch mich wirken? Es liegt ja nicht an meiner Fähigkeit, sondern nur, ob ich brenne für ihn, ob ich offen bin und mich ihm ganz ausliefere. Klare Entschiedenheit ist notwendig. Klare Entschiedenheit. Und das braucht es immer und immer wieder. Und wir brauchen einander und müssen uns immer wieder den klaren Willen Jesu gegenseitig zusprechen. Gucken Sie mal so einen Hauskreis an. Warum wird ein Hauskreis nach 1-2 Jahren plötzlich müde? Da wird er plötzlich problematisch, dann diskutiert er langweilig. Und hören Sie doch dort das Wort Jesu. So wie Sie selber empfinden, mit aller Schärfe. Und dann wird es auf einmal interessant im Hauskreis. Erzählen Sie über das, was Sie entdecken. Laden Sie andere ein, Ungläubigen, es wird auf einmal interessant und dann geschieht was. Jetzt kommt das Zweite mit der schlimmen Selbstgenügsamkeit. Mit der schlimmen Selbstgenügsamkeit. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Also, das muss man auch nochmal sagen. Die Gemeinde in Laodicea hatte eine florierende Wirtschaft und hier redet Jesus in der Form der Wirtschaft eines Händlers und sagt, müsst du nicht was kaufen? Er sagt, ich brauche nichts, ich habe alles. Wenn zu Ihnen jemand Tür kommt und will was verkaufen, sagen Sie, ich brauche nichts, habe alles. Was kann Ihnen Jesus heute Abend schenken? Kommen Sie überhaupt noch begierig? Sagen Sie, ich bin down im Keller. Ich brauche das, dass er mich aufrichtet. Ich habe keine Kraft mehr. Ich brauche Vergebung. Er will doch uns überschütten mit Guten. Die meisten Christen haben so einen Stolz, dass sie sagen, ich brauche nichts. Nein, das wird Jesus Ehre bereiten. Jesus hat es gern, dass wir ihm ganz ein Schaufenster plündern und sagen, so viel wie möglich. Es erinnert an die damaligen Goldschmiede. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, wertbeständiges, bleibendes, damit du das anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Der Hauptfehler auch der evangelikalen Christen ist, dass sie immer meinen, Es seien so viele Themen dran. Und nicht das eine. Jedes Mal, wenn wir die Bibel aufschlagen, Jesus, der für meine Sünden stirbt. Um den Punkt geht es jedes Mal. Und wenn ich an dem Punkt bin, dann bin ich am Nerv. Wenn Sie die Bibel aufschlagen, wenn Sie beten, da will Jesus Ihr Leben erfüllen. Und Sie stehen vor ihm als ein gescheiterter Mensch. Und das ist die Mitte des Glaubens, was im Römerbrief steht. Und wenn Jesus uns so wieder erfüllen kann, dann können wir auch die Werte entdecken, dass er meine Gerechtigkeit ist, und er meine Kraft und er mein Sieg. Und dann brauche ich ihn und halte mich an ihn. Paulus hat am Sonntag, ich habe es ganz vergessen zu sagen, ja, da geschrieben in dem Philipperbrief, dass ich immer wieder dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht. Das war schon beim Paulus offenbar nicht gemeint so. Ich komme immer auf diesen Punkt, der ihm dort so wichtig war. Ich jage ihm nach, ich will ihn ergreifen, ich will seine Kraft erfahren. Und darum hat er sich gestritten mit den Schwärmern, die gesagt haben, aber wir reden jetzt in anderen Zungen. Sagt er, aber ich muss doch Christus entdecken. Und da bin ich einer, der alles für Kot achtet, was ihm bisher im Leben wichtig war. Und ich will mit Furcht und Zittern selig werden. Ich will das Himmelreich erlangen. Das ist mir wichtig, dass ich dabei bin. Und ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst. Das ist oft auch bei uns so, dass man sagt, ach, jetzt sind wir ganz weit, wir haben jetzt gewisse Stufen erreicht. Nein, wir bleiben eine Schar, die durch die Gnade Jesu allein gerettet wird. Und das ist die Kraft, die in unserer Mitte ist. Das war in der Erweckungsbewegung immer so. Erst wenn das wieder leuchtet, hat es Erweckung gegeben. Es ist nicht wahr, dass es andere Punkte gibt. Das ist Erweckung. Es war ja etwa, ja, ich habe so einen großen Schatz, dass mir jetzt jemand, der nach England gereist ist, aus einem Antiquariat wieder 5 Bände vom Spurgeon mitgebracht hat. Ich habe ja eine große Sammlung seiner Bände, aber es fehlen mir immer noch 20. Wo ich auf der Suche bin, ich habe vielleicht schon 30. Ist ja gewaltig, was er dort gepredigt hat mit einer unheimlichen Kraft. Dieser Prediger, der die vielen Tausende von Menschen angezogen hat, jeden Sonntag. Der sagt, je älter ich werde, will ich bloß noch über den einen Satz predigen, er starb für mich. Und der Hofacker hat gesagt, predigt vom Blut Jesu, das zieht die Geister. Das zieht die Geister. Das ist Erweckung. Alles andere sind Nebenthemen. Und wir sagen, ach, das ist doch jetzt schon vorbei. Darum ist der Grund da, warum wir auch nicht mehr evangelisieren, weil die Mitte dort nicht mehr stimmt. Und sonst ist die Gemeinde eine permanente Evangelisation. Wenn unsere Hauskreise, unsere Gottesdienste so sind, dann können wir die Ungläubigen reinbringen und sie werden überführt in unserer Mitte. Und der Geist Gottes kann mächtig an ihnen wirken und sie erbauen. Und wir sind immer wieder die, die jedes Mal neu die Ausrüstung brauchen. Ich brauche das Gold von ihm, das ist seine Vergebung, sein Zuspruch, seine Verheißung. Und das spüren doch die Menschen. Das brauche ich doch für mich und das ist doch jedes Mal für mich gepredigt, weil ich davon lebe. Sagen Sie, wie wollen Sie Ihre Todesstunde bewältigen? Haben Sie denn das anders irgendwo? Da kommen doch die Anfechtungen. Das heißt, ich weiß, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist der Schatz. Und da sagt er, nimm doch das Gold von mir, das geläutert ist und die weißen Kleider. Das kann man jetzt alles von Laodicea noch auslegen und die Kommentare beschreiben, das oder ihre Lutherbibel erklärt oder was, dass die auch da irgendwelche Textilindustrie hatten und so. Das mag ja alles sein, das ist schön, wie das Jesus den Leuten noch plastisch macht an dem, was sie verstehen können, aber die Bilder müssen für uns sprechen. Und die Augensalbe, offenbar gab es da auch eine medizinische Sache, dass deine Augen zu salben, aber nicht bloß die, wo man wieder einen besseren, klaren Blick in diese Welt hinein hat, sondern damit du wirklich das siehst, was Gottes Augen in deinem Leben sehen. Sieh doch durch auf die wirklichen Dinge deines Lebens. Also, das war wichtig, keine Selbstgenügsamkeit. Es gibt viele evangelikalen Lehrer, mit welchen gerungen bis hin in unsere Gemeinde hinein, die sagen, das habe ich vor ein paar Jahren gepredigt, das braucht man jetzt nimmer predigen. Ich weiß nicht, wie die das machen in ihrem Glaubensleben. Es ist kein Tag, wo wir nicht uns nackt und bloß an das Kreuz Jesu anklammern, weil es uns rettet. Und über das wachsen wir nie hinaus. Das war die Botschaft von Hofacker und das war die Botschaft von allen, von Paulus im Römerbrief. Komme ich nie weiter. Im Himmel komme ich mal weiter. Ja, aber vorher nicht. Und jetzt sagt der Herr noch, dass er züchtigen kann und dass er auch uns zur Buße treibt. Er kann sehr viel zerschlagen, hoffentlich bringt es uns zur Buße, wenn der Herr uns auch Dinge zerbrechen lässt. Aufpassen, dass wir nicht Gott beschuldigen, wenn uns im Leben Schweres widerfährt und Leid widerfährt. Und wir sagen, warum lässt uns Gott das zu? Viele von Ihnen stehen ja in ganz schweren Nöten drin. Und es ist mir schwer, die klagen mich auch an, vielleicht geht es Ihnen so und sagen, du bist ein schlechter Seelsorger. Weil ich glaube, alle Krisen Ihres Lebens zielen letztlich auf eine neue geistliche Ausrichtung auf Jesus hin. Und so, wir sind alle, ich schließe mich jetzt ein, ich verstehe Sie deshalb viel zu. Sie meinen immer, ich müsste Ihnen irdischen Rat geben, einen menschlichen Rat. Wie man Ihre Ehe reparieren kann, wie man Ihre Geschäftsprobleme lösen kann. Ich bin überzeugt, dass Jesus alles geistlich lösen will. Neue Umkehr zu ihm. Und dann wird er Ihnen Schritt um Schritt auch hier wieder den Weg bahnen. Ich habe so Gewaltiges erlebt. Wir waren ein paar von Ihnen noch dabei bei unserem Dr. Eberspecher, der in einem Millionenkonkurs war, über 2 Jahre hinweg. Damals auf unserer Freizeit in WW, der nicht mal zu den Bibelarbeiten ging, weil er sich so aufgeregt hat drüber. Und später hat er hier in diesem Saal dann mal erzählt und hat gesagt, ich habe zuerst zu Jesus finden müssen, bevor er mir das lösen konnte. Und in Böblingen hat es auf dem Gericht immer geheißen, der meint, er käme noch mal raus als haftender Gesellschafter. Aber da gibt es keinen Ausweg. Und das unerklärliche Wunder ist passiert, dass einer der Beteiligten sagte, er will kein Aufsehen und am Ende die ganze Schuld bezahlt hat. Und es ging um Millionen. Und das muss einer erzählen. Es geht nicht immer so, es geht oft auch mit großem Schmerz so. Aber es geht auch in Ehenöten so, wie viele von Ihnen erlebt haben, dass immer erst aus der Schuld die Bereinigung erfolgt. Es muss nicht immer Happy End sein. Aber es geht nur über eine geistliche Bewältigung. Und wir machen das so falsch, dass wir meinen, es muss eine Problemberaterin, dann schicken wir noch vorher jemanden zur psychologischen Beratungsstelle in die Kronprinzenstraße und der sagt, ach, Sie sind in einer blöden Gemeinde, da oben sind doch evangelikal verengt. Und er wird da zuerst aufgespannt auf neuen Vordermann gebracht. Geistlich müssen Sie die Probleme bewältigen. Ich glaube gar nicht, was anders nötig ist. In all den Krisen unseres Lebens, weil der Herr uns züchtigt, und die schweren Dinge, die uns auch heute widerfahren sind, dass Sie heute Abend sagen, ich habe ein bedrängtes Herz, die kann nur Jesus bei Ihnen lösen. Und Sie haben da vielleicht völlig recht, dass ich nicht weiß, wie er es löst. Aber ich will neben Ihnen ausharren und mitleiden und beten und zu Gott schreien, dass er sich Ihrer erbarmt. Buße ist ja ein Wort, das bei uns aus der Mode gekommen ist. Es liegt am Bußgeldbescheid und an vielem anderen. Das heißt, kehre um. Mach einen Neuanfang. Buße ist voller Verheißung. Das war das Wort, das Martin Luther in seinen Thesen so herausgestellt hat. Tue Buße. Fang doch mit Jesus wieder neu an. Das heißt das. Fang mit Jesus wieder an. Und das haben wir uns alle vermiesen lassen und haben gesagt, das sei billig. Das ist nicht billig. Und Sie haben Sorge um Ihre Kinder und haben um liebe Freunde Sorge. Wenn die wieder anfangen mit Jesus neu, dann wäre so viel wieder ganz anders da. Und da verheißt Jesus, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Sie haben auch das Bild gekannt, wo Jesus dasteht, das schöne, mein Künstlergeschmack ist eben unterentwickelt, dass mir die Nazarenerbilder so gefallen, wie Jesus dasteht vor der Türe, die nur innen die Klinke hat. Von außen kann sie nicht geöffnet werden. Und das ist ja wirklich so. Jesus drängt sich keinem auf. Er kann das in einem Husarenstück auch machen. Er hat manche überwältigt. Aber es ist ein Ausnahmefall. Er steht bei uns da ganz schlicht und klopft nur. Und jetzt müssen wir ihm aufmachen. Das ist lebendige Gemeinde. Bei allen Fehlern und Mängeln, dass sie Jesus aufnimmt, dass Jesus eintritt bei so und so vielen Menschen und sie die Geschichte mit ihm neu machen. Die Stimme Jesu hören, ganz ähnlich beim guten Hirten Johannes 10. Sie kennen sein Wort. Sie erkennen ihn an seiner Stimme. Tun die Türe auf. Ich bin heute sehr, sehr unglücklich bei so vielen neuen Gemeinden, die entstehen. Und das wird noch richtig schlimm werden. Im Moment gibt es viele Gruppen, die das auf ihre Fahnen geschrieben haben, wo ich immer sage, es gibt doch viele Gruppen, ihr könnt doch Gemeinschaften und Hauskreisen, x noch mal neu. Aber ich, sollen sie es machen, wer Lust hat, soll es machen. Nur ich erkenne dort so viele kleine Päpste. Und es sind dort so viele Gemeindeleiter, die sagen, alles hört auf meinem Kommando. In unserer evangelischen Allianz in Stuttgart hatten wir lange Jahre einen wichtigen, bekannten Mann, der immer gesagt hat, die Jungen müssen den bedingungslosen Gehorsam gegenüber den Eltern lernen. Ich habe dann immer lachend gesagt, das ist wie bei den Jesuiten, was du predigst. Bedingungsloser Gehorsam gegenüber den Alten. Nein, das gilt bloß zur Stimme Jesu. Und sie müssen leider auch bei jeder Verkündigung fragen, ist es die Stimme Jesu? Das uns nie erspart. Oder ist es ein Verführer? Kann ein frommer Verführer sein. Die Stimme Jesu, der wollen wir folgen, nie Menschen. Wir sind auch keine Lutheraner, dass wir sagen, Luther, Luther über alles. Nicht? Wir sind Jesus-Jünger. Und wir lieben alle, die vom Geist Jesu durchdrungen sind. Ob sie zur Brüdergemeinde gehören oder zur Heilsarmee oder zu den Baptisten, sie Jesus-Geist atmen. Darum soll es gehen. Und darum sind uns dann die Gemeinden lieb und wert, aber sie sind uns nicht das Letzte, denen wir uns verschreiben mit Haut und Haaren. Das ist auch meine Einstellung, die ich zur Mitgliedschaft habe. Bibelchristen wollen wir sein, dem Wort Gottes gehören und Jesusleute wollen wir sein. So die beiden Worte, Bibelchristen und Jesusleute, das wäre so das, was ich meine. Ich stehe vor der Tür und ich will eingehen und das Abendmahl mit ihm halten. Und auch das ist egal, wie sie das Abendmahl mit ihm feiern. Es geht hier um eine ganz intime, enge Beziehung, Gemeinschaft haben. Mit Jesus. Meine Oma hat ja auch den Brauch gehabt, so haben wir es als Kinder noch erlebt, wo wir bei ihr schlafen durften, dass sie ins Fenster trat und sagt, Gute Nacht, lieber Heiland. So, dass wir das Abendmahl mit ihm halten, ganz auf engste Tuchfühlung leben, mit ihm alles machen. Wer überwindet, und das ist drüber geben, drüber kommen. War auch so ein Spruch in unserer Kinderzeit. Überwinderle kommen in den Himmel, hat meine Oma gesagt. Dass man nicht hängen bleibt an dem Ärger, an dem Streit, hat sie immer wieder gesagt, wenn sie schlichten musste. Die überwinden, die kommen in den Himmel. Tolle Erkenntnis, das ist eine Laientheologie. Es bleibt doch nicht hängen an dem Schmerz, an dem Leid. Und schon bei Kindern fängt doch das an. Sondern leg es weg. Jesus lässt uns teilhaben an seiner Königsherrschaft. Wie das im Himmel mal ist mit den Thronen, das habe ich noch nie verstanden. Das interessiert mich nicht. Ich weiß bloß, dass es wunderbar sein wird. Deshalb halten wir uns an äußeren Beschreibungen nicht auf. Und wir brauchen auch gar keine Lehre drüber. Die uns lehren, da erzählen, wie das aussieht, die verstehen es am wenigsten. Aber wir freuen uns, dass wir dort sind, ganz nah beim Vater und bei Jesus. Und so kurze Zeit dazwischen, und da wollen wir das unter unsere Füße kriegen und nicht wegen irgendwelcher irdischer Nöte, Ehrverletzungen, Streit, menschlichen Lehren und Meinungen, Dickköpfigkeiten, unsere Himmelsberufung verlieren.